Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ute Wegmann. Die Bestenliste des Deutschlandfunk im Monat März präsentiert uns jede Menge Geschichten über Mädchen, Mädchen verschiedener Alter und Mädchen, die auf besondere Weise ihr Leben in die Hand nehmen. Es geht aber auch um Erinnerungen an Kindheit, sei es aus der Sicht eines Fuchses oder eines großen japanischen Manga-Künstlers. Freuen Sie sich also auf die Vielfalt, die wir Ihnen heute vorstellen. Und in München begrüße ich herzlich Christiane Rabe, Leiterin der Internationalen Jugendbibliothek und Jurorin der Besten Sieben. Christiane Rabe, was ist denn das Highlight Ihrer diesjährigen Ausstellungen und Veranstaltungen?
Das Highlight wird das White Ravens Festival für internationale Kinder- und Jugendliteratur sein, das am 12. bis 16. Juli stattfindet. Eingeladen sind 12 Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland. Und ich kann allen versprechen, es gibt ganz, ganz viele Neuentdeckungen, spannende Begegnungen, Lesungen, Workshops, Gespräche. Also das wird unser Highlight sein.
Das machen Sie jedes Jahr, dieses White Raven Festival?
Alle 2 Jahre.
Also wirklich international, von verschiedensten Kontinenten werden die Autorinnen und Autoren dann in München bei Ihnen, aber auch im Umland lesen, oder?
Richtig, es ist international. Wir haben auch immer Gäste dabei, die nicht übersetzt sind. Das erste Mal eine japanische Autorin, passt jetzt auch ganz gut zur Sendung, die allerdings sich mit Hiroshima auseinandersetzt. Eine ukrainische Autorin haben wir dabei und die werden nicht nur in München auftreten, sondern wir organisieren etwa 90 Veranstaltungen an 60 Orten in ganz Bayern. Das heißt, es ist ein Flächenfestival. Wir erreichen etwa 10.000 Menschen, die die Möglichkeit haben, diese Autoren kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Also es ist ein wirklich großes Ereignis und ich freue mich drauf.
Jetzt freue ich mich auf die besten 7 März, die ja gewählt sind von einer 30-köpfigen Jury. Wir beginnen mit dem kleinen Fuchs, eine Geschichte des bekannten niederländischen Kinder- und Jugendbuchautors Edward van de Vendel, bebildert von Marie Tollmann und übersetzt von Rolf Erdorf. Ein kleiner Fuchs jagt durch eine Dünenlandschaft, springt, fällt tief, fällt in Ohnmacht und in dieser Ohnmacht hat er einen Traum. Er sieht, ähnlich wie man es bei Menschen mit Nahtoderfahrungen schon mal gehört hat, sein ganzes Leben an sich vorbeiziehen. Vater und Mutter, der erste Schritt aus dem Bau nach draußen, die Geschwister, die erste Begegnung mit anderen Tieren, mit kleinen und mit großen, mit Pflanzen, Wind und mit einem kleinen Menschen. Christiane Rabe, dieser Traum ist eine schöne, außergewöhnliche Erzählform, aber ebenso außergewöhnlich, muss man sagen, sind die Bilder.
Ja, absolut. Also das, was wir erleben, ist, dass Mai Tollmann fotografiert hat. Diese Fotografien hat sie mit einem Blaufilter überlegt, sodass man etwas traumartig Filmisches hat, was diese Fotos vermitteln. Und in die hinein hat sie die Figuren gezeichnet, den Fuchs, Vögel, Gegenstände, den kleinen Jungen. Und somit hat man diese Nahtoderfahrung oder diese Erinnerung des Fuchses, der dort ohnmächtig liegt, wird bildnerisch sehr, sehr gut dargestellt. Also es ist auch diese Realitätsnähe, dass man das Gefühl hat, man ist wie in einem Traum. Das andere, was ich ganz interessant finde, ist, dass diese Geschichte des Fuchses weitererzählt wird in den Illustrationen. Da wird nämlich noch eine zweite Geschichte erzählt, die der Fuchs gar nicht kennt. Da ist so etwas wie ein Schutzengel, den er hat. Der taucht zwar auf, dem begegnet er bisweilen, aber die Geschichte dieses Schutzengels wird eben auf einer zweiten bildnerischen Ebene noch mehr erzählt und das ist wirklich ganz außergewöhnlich gemacht.
Was hat Marie Tollmann fotografiert?
Natürlich ihre Umgebung. Sie ist Holländerin. Es spielt am Strand und es spielt im Wald. Es ist ihre unmittelbare Umgebung, die sie fotografiert hat.
Ja, wir haben es überwiegend mit Dünenlandschaft eigentlich
zu tun.
Und ja, es ist eine großartige Farbkombination, dieses Blau-Grün, von dem Sie schon gesprochen haben, mit den, das muss man ja nochmal sagen, mit dem neonfarbenen Orange des Fuchses. Da hat sie ja eine besondere Farbe benutzt.
Ja, dieses Orange springt einem entgegen. Das Orange ist das Fell des Fuchses, aber auch die Haare des Jungen. Und ganz am Anfang beim Schmutztitel vorne und hinten ist die Landschaft in dieses knallige Orange, das ist ja eine Künstlichkeit, die diese Landschaft hat. Also auf der einen Seite der Realitätsbezug durch die Bilder, das sind ja Fotografien, die sie einfärbt, aber gleichzeitig dieses absolute Ästhetisieren, das in eine künstliche, eben in diese Traumwelt zu überführen, das finde ich ästhetisch ausgesprochen gut gelungen.
Ja, was für eine zarte und doch kraftvolle Kindheitsgeschichte erzählt von Edward van de Vendel, der kleine Fuchs mit den Bildern von Marie Tollmann, die uns bekannt ist durch ein großformatiges Bilderbuch, nämlich das Baumhaus, das sie mit ihrem Vater zusammen illustrierte. Erschienen ist der Fuchs im Gerstenberg Verlag ab 4 Jahre. Die Welt hat der kleine Fuchs erkundet und die Welt mehr als die Welt vor der Haustür wollte einst ein Mädchen erkunden zu einer Zeit, als das für Mädchen absolut untersagt war. Dieses Mädchen hieß Ida, wurde 1797 in Wien geboren, hatte 5 Brüder und träumte schon als Kind davon, in ferne Länder zu reisen. Ida Reyer. Später heiratete sie und wurde zu Ida Pfeiffer und erfüllte zuerst in einer, doch muss man sagen, Vernunft-Ehe die Erwartungen, die an eine Frau dieser Zeit gestellt wurden, bekam Kinder und begab sich schließlich mit 44 Jahren auf ihre erste große Reise, damals nach Palästina und mehrere angrenzende Nachbarstaaten. Die junge Leipziger Illustratorin Linda Schwalbe legt hier ihr Bilderbuchdebüt vor. Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf. Wie, Christiane Rabe, erzählt und bebildert sie diese ungewöhnliche Biografie für Kinder?
Ja, ungewöhnlich auf jeden Fall. In 3 Episoden. Sie erzählt zunächst diese erste Lebensphase, Kindheit, Hochzeit, Muttersein, bis die Kinder ausziehen. Dann schickt sie die Protagonistin auf die Reise. Das ist eine Schiffsfahrt mit Stürmen, also mit allen Turbulenzen, die dazugehören. Und die 3. Episode ist die Insel. Und da geht es um die Entdeckungen, die Beobachtungen. Sie wird eine Zeit lang mit einer Gruppe dieser indigenen Völker zusammenleben. Aber es sind keine klar benannten Orte. Das heißt, dieses Leben der Ida Pfeiffer, was Sie ja eben ganz schön beschrieben haben, wird zu einer ja fast abstrakten Erzählung. Die Reise, die Entdeckung auf der Insel. Sie hat ja nicht nur Inseln besucht. Und das erzählt Linda Schwalbe mit einer Explosion von Farben, mit einer Farbintensität, einer Leuchtkraft, die voller Lebensfreude, voller Aktionismus, ja, sehr, sehr intensiv ist. So wird es ein Farbrausch, dass diese Freiheit oder diese Sehnsucht der Ida nach dem Abenteuer, finde ich bilderisch, sehr, sehr gut umsetzt. Das sind Bilder, die im Grunde genommen diese Sachgeschichte komplett in etwas Märchenhaftes überführen. Das kann man ganz schön, finde ich, schon an dem Eingangsbild sehen. Das ist Wien, Wien im Jahr 1800. Und das ist eigentlich der Blick dieses Mädchens auf ihre Umgebung, die sie anverwandelt in ihre Träume, ihre Sehnsüchte nach Ferne, was auch in dem Titel Kaiserzipf drin ist. Kaiserzipf ist ein kleiner Hügel bei Wien, 300 Meter hoch. Ich habe das nachgelesen. Ja. Wien aber wird dargestellt als eine Fantasiestadt vor einer Bergkulisse, die weitaus höhere blaue Berge hat. Und was ganz spannend ist, ist auch, wie sie dann am Ende auf der Insel diese Fremdheitserfahrung, die Sehnsucht der Ida, die sich dort erfüllt, zeigt. Das ist ja nicht ganz unproblematisch in heutigen Zeiten, zu zeigen, wie eine Europäerin, so eine Alexandra von Humboldt, plötzlich eine Insel entdeckt und dort mit Einwohnern zusammenlebt. Da ist die Linda Schwalbe unheimlich geschickt, indem sie den Ureinwohnern eine Ritualmaske vorhält und damit natürlich das Fremde auch zeigen kann. Aber die nehmen diese Maske weg und sehen dann aus wie Ida und ihre Begleiterinnen und Begleitern. Ist, finde ich, wahnsinnig gut gelöst. Und es sind ganz tolle Bilder. Es hat was von Expressionismus, es hat was von Comic, es ist ein tolles Spiel zwischen Fläche und den Figuren. Also es ist aus der Schule von Attac, das sieht man natürlich auch.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, es ist ja so wild und expressiv und dynamisch, wie Linda Schwalbe bebildert hat. Aber auch unverkennbar, wer ihr Lehrer ist.
Unverkennbar.
Ja, Attac, nämlich Professor an der Hochschule Burg-Giebichenstein, den wir auch als Illustrator vieler Kinderbücher, vieler Bilderbücher kennen. Ida Pfeiffer ist ja eine Art Reiseschriftstellerin dann geworden.
Ich glaube, sie hat 20 Bücher geschrieben und sie ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung der Biedermeierzeit. Wobei vielleicht ein kleiner kritischer Punkt, ich finde diese Geschichte ausgesprochen harmlos erzählt. Das ist ein relativ kleiner, kindgerechter Sachtext und diese Bilder heben im Grunde diese Harmlosigkeit dann auch wiederum auf.
Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf, dem Hügelzipfel am Rande des Wiener Waldes von Linda Schwalbe bei Nord-Süd erschienen, ab 5 Jahre. Von Ida zu Anke, von den Wiener Wäldern in die hessische Kleinstadt. Anke Kuhl, eine der gefragtesten Illustratorinnen, Mitglied der außergewöhnlichen Frankfurter Künstlergemeinschaft Laborproben, legt hier mit Manno ihren 2. Kindercomic vor. Im Untertitel heißt es, alles genauso in echt passiert. Eine Autobiografie, Christiane Rabe, und was erfahren wir über Anke?
Eine wunderbare Autobiografie in Comicform, die sehr genau eine Kindheit Ende der 70er, Anfang der 80er in Westdeutschland beschreibt. Eine kleinbürgerliche Kindheit. Sie erzählt von einer intensiven Geschwisterliebe, aber auch natürlich Zankereien, die dazu gehören. Großeltern wohnen im Haus, die Eltern, die sich auch mal ordentlich streiten. Es gibt kleinere Dramen, es gibt größere Dramen, aber es ist ein Aufwachsen in Geborgenheit letztendlich und es ist eine Freude am Dasein, eine Freude an den Emotionen. Es werden kleinste Episoden erzählt, die mich ganz stark an meine Kindheit erinnert haben. Und das macht Anke Kuhl großartig, indem sie wirklich geradezu mit seziererischem Blick diese Zeit darstellt. Das ist seins, die Möbel seins, die Polster auf den Gartenmöbeln. Das Ganze ist wirklich so ein Bild dieser Zeit eingefroren. Das macht sie ganz großartig. Aber es ist eben eine behütete Kindheit mit all den kleineren und größeren Unabwägbarkeiten, die dazugehören.
Ja, es gibt ja auch in der Tat eine Geschichte, wo es um einen Elternstreit mit fliegenden Blumentöpfen auch geht und man sich zu den Großeltern ins Bett flüchten kann. Sie haben es gesagt, es ist im Detail 70er und Beginn der 80er Jahre, aber Rudi Carrell, die Prilblumen tauchen auf. Auch für mich war es eine Zeitreise. Und ich habe eine kleine Lieblingsgeschichte, nämlich den Rosenkohldiebstahl im Gemüseladen für den Barbie-Salat. Also ein wunderbarer Comic von Anke Kuhl. Manno, alles genauso in echt passiert. Erschienen bei Klett Kinderbuch, 136 Seiten, ab 7 Jahre. Müssen wir noch was zum Comic sagen? Es ist ein klassischer Comic. Oder müssen wir noch was zur Illustration sagen?
Großartig. Also wenn man mal sagt, dass Deutsche keinen Witz haben, keinen Humor, dann muss man Anke Kuhl sich angucken. Es ist
die nehmen wir aus. Nein, Anke Kuhl nehmen wir aus. Sie
absolut,
hat definitiv Humor.
Absolut.
Und vor allen Dingen hat sie auch eine Selbstironie, die ganz großartig ist. Alleine schon, wie sie sich als Kind mit dieser riesengroßen Brille gezeichnet hat, dieser rosafarbenen Brille. Bleiben wir beim autobiografischen Comic, gehen wir nach Japan. Vor mir liegt ein großartiges Manga-Werk des japanischen Künstlers Shigeru Mizuki. Geboren 1922 wurde er in Sakaminato und er starb im Jahr 2015. Schon als Jugendlicher begeisterte er sich für Mythologie, für Geister, für Drachen und zeigte ein außergewöhnliches Talent im Zeichnen. Jetzt muss man sich vorstellen, im Jahr 2007, also wirklich vor 13 Jahren, wurde das vorliegende Buch mit dem Titel Tante Nonon als erster Manga auf dem internationalen Comic-Festival in Angoulême, damals mit dem ersten Preis für das beste Album ausgezeichnet, also vor 13 Jahren. Autobiografisch sind die einzelnen Geschichten und somit angesiedelt in den 1930er Jahren in einer japanischen Provinz. Die Geister haben es Mizuki angetan. Wovon handeln die Geschichten?
Ja, es ist ein ganz komplexer Comic, der episodenhaft die Kindheit von Shigeru erzählt. Und sie handeln von dem Aufwachsen in einer vormodernen, auch militarisierten Gesellschaft. Der Junge ist in Banden, spielt in Banden, man bekämpft sich. Erzählt von Armut, von Not in der Familie, von Entbehrungen. Erzählt von einem Vater, der ein Träumer ist, der eigentlich ein Intellektueller ist, aber trotzdem aus den Verhältnissen nicht heraus kann. Und es erzählt von der Tante Nonon, die die Geschichten der Geisterwelt, der Yokai, so heißen sie in Japan, die all diese Geschichten kennt. Und dieses okkulte Magische ist Teil einer Wirklichkeit, die noch nicht technisiert ist, die alles das, was an merkwürdigen Phänomenen oder auch unerklärlichen Dingen das Leben bestimmt, dafür herhalten, dafür Erklärungen geben. Und das ist eigentlich ein Ineinandergehen von dieser Überwelt und dieser Geisterwelt und der wirklichen Welt. Davon wird erzählt.
Was können wir denn zur Illustration sagen?
Das ist ganz interessant, dass die Realität sehr, sehr genau dargestellt wird in Schwarz-Weiß. Und dann hat man diese überzeichneten Gesichter, die fast was Groteskes haben, aber dadurch eine ganz, ganz starke Individualität entwickeln. Also man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an diese Gesichter, die dann Schweißausbrüche haben. Also diese ganzen Emotionen werden natürlich vollkommen übersteigert dargestellt, die aber ganz eigene Charaktere entwickeln. Und das, was der Illustrator, der Mizuki dort erzählt, ist, dass er versucht, diese Geister zu bannen. Er zeichnet sie. Das heißt, diese Geschichten, das sind ja mündliche Traditionen, den versucht er, Gesichter zu geben. Also er zeichnet sie auf und man merkt immer wieder auch den Prozess. Er fragt nach, diese Geister, das sind ganz, ganz unterschiedliche Wesen. Das können auch wirklich persönliche Begleiter werden im Leben. Die band er auf Papier und damit macht er etwas ganz Interessantes, dass er nämlich etwas, was in den letzten 20, 30 Jahren in Japan plötzlich so eine Renaissance erlebt, nämlich diese Renaissance der Geister als Teil eines popkulturellen Phänomens. Das sind die Anfänge, dass er das festhält, um auch ein bisschen Geschichte Japans sozusagen als Chronist festzuhalten. Das finde ich ganz interessant.
Es geht in dieser Autobiografie um das Gute, das Böse, Spiel und Ernst, um Natur, um kleine Weisheiten, um die Träume und auch vor allen Dingen um den Tod. Sehr berührende Geschichten eines großen Meisters, Tante Nonon von Shigeru Mizuki, 413 Seiten, erschienen im Reprodukt Verlag. Bianca heißt die nächste Protagonistin, Erzählerin der gleichnamigen Geschichte und tief unglücklich ist sie. Der Astrid Lincoln Memorial Award Gewinner Bart Moyard, Flame, wohnhaft in Antwerpen, der uns seit Jahren mit seinen stillen, fein psychologisch gesponnenen Geschichten beglückt, hat ein neues Werk vorgelegt. Christiane Rabe, vielleicht ganz kurz in wenigen Worten, warum ist Bianca unglücklich?
Weil Bianca aus ihrer Rolle sucht im Leben. Bianca hat die Kindheit hinter sich gelassen, sie ist 14 Jahre alt und weiß nicht recht, wo sie in der Welt und wo sie in der Familie steht. Sie bekommt mit, die Eltern, die sich getrennt haben, dass der Vater sie nur noch alle 3 Wochenenden haben möchte. Die Mutter ist etwas überfordert, dann gibt es einen herzkranken jüngeren Bruder und die ganze Konzentration richtet sich auf ihn. Das heißt, Bianca sieht sich nicht wahrgenommen, sie sieht sich nicht geliebt, sie ist unglücklich mit ihrer Situation zwischen verlorener Kindheit und der Suche nach einer neuen Rolle im Leben. Und da entwickelt sie einen Riesenzorn, sie ist verzweifelt, sie möchte immer wieder verschwinden. Also diese ganzen großen emotionalen Stürme in ihr drin kommen nicht nach draußen, sie ist stumm. Und das ist das, was man ja immer wieder erlebt, wenn plötzlich Kinder mit 13, 14 Jahren verstummen und in ihnen tobt es aber. Und genau das ist das, was Bianca im Moment durchlebt. Und das erzählt Bart Moyard in einer Art Kammerspiel. Es geht nämlich wirklich um einen einzigen Nachmittag. In kurzen Episoden wird in das Innenleben von Bianca hineingeschaut, ohne dass da in irgendeiner Art und Weise ein psychologisches Seelendrama erzählt wird, sondern er macht es ganz präzise mit nicht zu vielen Worten und beschreibt auf diese Art und Weise ganz fantastisch diesen Zustand des Mädchens, dieser Bianca.
Man kann schon, glaube ich, sagen, es ist eine wirklich typische, wie immer exzellente Bart Moyard-Geschichte, oder?
Großartig, 60 kurze Episoden. Und das, was er macht, ist, dass es ihm gelingt, eine Schauspielerin in diese Geschichte einzuführen, die so eine Vorabendsoap bespielt. Das ist eine kleine Serie, da spiegelt sich Bianca immer wieder. Aber so wie er es macht, das ist eine unglaublich klare, präzise Sprache. Es sind knappe Dialoge, manchmal bleiben die irgendwie auch hängen, weil diese Dialoge nicht gelingen. Und diese knappe Art, diese 60 kurzen Episoden, diese Konzentration, diese Nahaufnahme auf diesen Nachmittag, das ist einfach ein unglaublich gewaltiges Stück, finde ich, Literatur, was ihm da wieder gelungen ist.
Von dem Wunsch, gesehen zu werden. Bianca von Bart Moyard aus dem Niederländischen, 134 Seiten, ab 10 Jahre erschienen beim Hansa Verlag. Und nun, Christiane Rabe, kommen wir zu zwei weiteren Debüts, zu zwei Debütromanen von zwei deutschen Autorinnen, Sarah Jäger und Steffa Quitterer. Sie haben beide Protagonistinnen gewählt, die aus der Ich-Perspektive erzählen. Und in beiden Büchern geht es darum, welche Bedeutung das Umfeld, die Gruppe hat, in der oder an deren Rand man sich bewegt. Sarah Jäger, wohnhaft im Ruhrgebiet, hat den Roman geschrieben Nach vorn, nach Süden. Das ist der Titel des Rowohlt-Romans. Und wir haben hier eine Erzählerin, eine Gruppe Jugendlicher, ein Mädchen Marie und einen Jungen, der verschwunden ist. Was ist in wenigen Worten die Geschichte?
Das ist nicht so leicht zu sagen. Zunächst ist es die Suche nach einem Jungen, der verschwindet, der sich aus dieser Gruppe abmeldet, ein halbes Jahr nicht mehr da ist. Man sucht diesen Jungen. Es geht um eine Liebesgeschichte, aber letztendlich geht es um die Suche einer Person, die in irgendeiner Art und Weise Schuld auf sich geladen hat und in diese Gruppe hineinfinden möchte. Das heißt, das, was die Sarah Jäger hier macht, ist, dass sie eine Ich-Erzählerin einführt, die zunächst einmal wie eine Außenfigur, eine Beobachterin die Geschichte begleitet und die immer mehr in diese Geschichte hineingezogen werden und plötzlich zur Hauptfigur wird. Und das finde ich unglaublich raffiniert gemacht. Und es geht wie immer in diesen Geschichten um die Suche nach der Identität, die hier sehr stark auch mit Sprache verbunden ist. Also die Sprache schafft auch Identität, das ist immer wieder ein Thema in diesem Buch. Und es geht auch um Zugehörigkeit, um Freundschaft, also die klassischen Themen. Aber das, was Sarah Jäger auch überraschend gut macht, sind sehr, sehr poetische Sprachbilder zu finden und die Leerstellen. Letztendlich ist diese Gruppe von Jugendlichen ist auch wie bei Bianca in so einem Raum zwischen Schule ist vorbei und wir wissen noch nicht, wie das ist. Dieser Zustand wird ganz, ganz schön wiedergespiegelt in der Art, wie auch Sarah Jäger diese Geschichte, diesen Road-Movie, der aber immer irgendwie ein bisschen hängen bleibt, erzählt.
Es geht auch darum, sich selber treu zu sein, Masken abzulegen, die man sich zugelegt hat, Geheimnisse zu lüften und natürlich auch über die Schwierigkeit, sich diesem Gruppendruck zu entziehen.
Man bekommt schnell mit, dass sie eigentlich irgendwie eine Randfigur dieser Gruppe ist und ihr Ziel ist es, in diese Gruppe hineinzuwachsen. Aber warum sie diese Randfigur ist, das wird durch ein Geheimnis, dem sie sich letztendlich auch stellt, aufgedeckt. Und das aber kommt erst in der Geschichte langsam heraus, worum geht's hier eigentlich. Zunächst denkt man, es ist eine Liebesgeschichte zwischen Marie und Joe, der verschwunden ist. Aber eigentlich ist dahinter noch eine zweite Geschichte, nämlich die der Erzählerinnen, die sie lange versteckt hält und immer mehr wirft sie da tatsächlich diese Maske, von der sie eben geredet haben, ab. Ich fand es sehr faszinierend für ein Debüt.
Wir lüften das Geheimnis natürlich nicht.
Nein.
Unsere Hörerinnen und Hörer sollen neugierig sein und das Buch lesen. Sarah Jäger, Nach vorn, nach Süden, 234 Seiten, erschienen im Rowohlt Verlag. Unser zweites Debüt von Stefa Quitterer, die 1982 geboren wurde, eine Weltreisende ist. Lange hat sie am Theater auch gearbeitet, zuletzt als Regieassistentin am Deutschen Theater Berlin. Ihr Titel Weltverbessern für Anfänger. Hier steht das Thema sozusagen im Titel. Es geht also ums Weltverbessern. Aber für Anfänger, das verspricht, lustig zu werden, oder?
Ich habe selten so viel gelacht wie bei diesem Buch. Das ist ein ganz, ganz neuer Ton, den ich lange so nicht in der Jugendliteratur gelesen habe. Das ist, ich würde fast sagen, eine Form von Kabarettprosa mit einer irren beernten Dichte, sprachspielerisch. Also es gibt wahnsinnige Sprachschöpfungen, Wortschöpfungen und ein lauter, temporeicher, einfach sehr witziger Roman, vielleicht in zwei Sätzen gesagt. Die Geschichte geht darum, dass in einer Schule ein Wettbewerb ausgeschrieben wird und die Klasse, die ein das spannendste engagierte Projekt abliefert, die bekommt eine Reise nach Tallinn geschenkt. Das ist eigentlich die Geschichte, die da im Hintergrund läuft, aber darüber hinaus erzählt aber die Ich-Erzählerin, wie eine Klasse auch zusammenwächst. Und das Ich ist oft auch ein Wir. Also sie erzählt oft auch von einem Wir. Das finde ich ganz spannend, um sozusagen auch diesen Charakter des kollektiven Gestaltens, des Miteinanders, der Aktion. Es geht hier immer um Aktion. Darzustellen. Gleichzeitig muss man allerdings vielleicht ein bisschen einschränkend sagen, wenn man das lange liest, stellt man auch fest, dass das eine Form von Manierismus natürlich damit verbunden ist, der diese Figuren dann auch ein bisschen hölzern macht. Ne?
Ja, ich wollte gerade noch mal auf die Sprache zu sprechen kommen, weil die ist ja extrem auffällig. Also man hat es eigentlich dauerhaft mit so einer Art Spracherfindungsmaschine zu tun, die meiner Meinung nach auch einen leichten Adverbisierungsdrang hat. Also wir haben es damit Ritter, rüstungskrustig, zigarrenlastig zu tun. Oder das heißt, ich gluckste früh frühlinglich oder Sahnetulpenmatsch fest in ihrer Quetschern. Ist das denn Jugendsprache oder ist das wirklich Stefa Quitterer Sprache?
Das ist keine Jugendsprache, das ist eine Kunstsprache, das ist Stefa Quitterer Sprache. Ich glaube schon, dass es dieses Kabarettistische hat und ich habe lange darüber nachgedacht, ob das unter Umständen damit zu tun hat, dass sich heute Jugendliche ja immer auch ausstellen in sozialen Netzwerken und immer auch durch Witz eben sich selbst inszenieren und das ist eine ganz starke sprachliche Inszenierung auch. Das ist jetzt überhaupt kein psychologischer Roman, sondern einfach, ich würde es halt wirklich als Kabarettprosa bezeichnen. Das ist etwas, was auf die Bühne gehört.
Ein Power-Roman, Weltverbessernd für Anfänger von Stefan Quitterer, 278 Seiten, erschienen beim Gerstenberg Verlag. Das waren die besten sieben, die Deutschlandfunk-Bestenliste im Monat März. Herzlichen Dank an die Jury, ganz besonders an Sie, Christiane Rabe, fürs Lesen, fürs Vorstellen. Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, können die Titel nachlesen auf unserer Webseite deutschlandfunk.de. Nachhören können Sie die Sendung auch über die Deutschlandfunk-Audiothek-App, kostenlos natürlich. Jetzt folgt Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.